Herr Jesus, wir haben gehört, dass dein Name unter den Heiden gelästet wird wegen Christen, die nicht mehr das Salz sind, was sie sein sollten. Und wir bitten dich, dass dieser heutige Abend dazu dienen möge, dass das Salz in unserem Leben nicht verloren geht, sondern dass wir als Christen das Licht und das Salz sind aller Welt, sodass dein Name dadurch geehrt, geheiligt und verherrlicht wird. Amen. Nun, heute Abend möchte ich ein Wort lesen, das manche wohl auswendig kennen. Aber Gottes Wort, die Bibel, ist das schönste Buch der Welt. Es gibt kein Buch wie dieses Buch. Ob sie gesund sind oder krank, jung oder alt, leben oder sterben, machen Sie dieses Buch zu Ihrem besten Freund. Dieses Buch wird Sie von Sünde trennen. Oder Sünde trennt Sie von diesem Buch. Wer wirklich für Gott lebt, der lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wie reichlich hat Gott uns nicht beschenkt mit diesem Buch. Eine Zeitung können wir kaufen und sie lesen, aber nach einem Tag ist sie schon alt, dann wollen wir sie nicht. Die gestrige Zeitung kaufen wir nicht, das ist schon was Altes. Aber trotzdem dieses Buch tausende Jahre alt ist es neue als die morgende Zeitung. Und wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der die Bibel für die Menschen gilt, dann ist es heute und noch mehr morgen. Und wo die alles haarfein beschreibt, hier findet man das Leben, das Licht, den Weg. Und selig ist der, der von diesem Buch lebt. Nun zu diesem bekannten Wort, trotzdem es ein altes Wort ist und Sie es vielleicht gut kennen, bete ich, dass Gott dadurch zu Ihnen reden möge. Offenbarung 3 vom 14. Vers. Das ist der letzte Brief des Sendschreibens. Vom 14. Vers. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug, brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit. Zur Einleitung nur etwas Interessantes. Der Schreiber dieses Briefes, der Offenbarung, war Johannes der Apostel. Er war in Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Da hat der Herr Jesus vom Himmel her in diese 7 Briefe vordiktiert. Eine nach dem anderen. Er begann mit der Gemeinde zu Ephesus. Und so weiter. Interessant ist es, wenn man auf eine Landkarte sieht, dass der Briefbote, der diese Briefe zu den Gemeinden gebracht hat, von Patmos ging und die erste Stadt, diese 7 Städte und Gemeinden waren alle an dem römischen Hauptweg entlang. Das begann im Süden. Die erste Stadt war Ephesus. Dann ging es nord nach Smyrna. Pergamon, dann in eine Kurve Südost nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Genau in der Reihenfolge, wie sie diktiert worden ist. Noch etwas Interessantes ist, dass viele Theologen meinen, dass diese 7 Sendschreiben die ganze Christenheit zusammenfasst. Wenn man den ersten Brief liest an Ephesus, ist die Urgemeinde beschrieben. Dann gab es eine Zeit, die die nächste Gemeinde genau beschreibt. Dann gab es noch ein Zeitalter, wo Pergamon genau beschrieben wurde. Und sie sagen, so bis zu unserer Zeit, in dieser unserer letzten Zeit, der letzte Brief beschreibt ganz genau den Zustand der Kirche Jesu Christi in der ganzen Welt heute. Und das ist Lauheit. Nun lasst das sein, wie das will. Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass die Hauptsache dieses ist, dass als Jesus diese 7 Briefe schrieb, war es an die Gemeinden in der Zeit. Und genauso gehört jeder Brief von den 7 Briefen auch in unsere heutige Zeit. Und klug ist der Christ, der jeden Brief zu sich reden lässt. Auch diesen, den wir heute Abend gelesen haben und nun Gott bitten, dass er durch diesen Brief zu uns redet. Laodicea war die reichste Stadt. Nur etwas über die Stadt Laodicea. Das war die reichste Stadt von den sieben Städten. Es war eine Stadt voller Banken und Industrie. Sie war weltbekannt für die volle Industrie. Diese Stadt, trotz ihrem Reichtum, hatte stets und ständig ein Problem mit dem Wasser. Sie hatten ein zu kurz an Wasser. Und dann haben sie einen kleinen Wasserkanal gebaut von heißen Quellen. Und dieser Kanal führte bis hin zu Laodicea. Nun wissen Sie ja heiße Quellen, wie die sind. Das Wasser floss und als es Laodicea erreichte, war es weder kalt noch heiß. Es war laues Wasser. Und wir wissen doch alle, dass laues Wasser nicht erfrischend ist und erquickend. Lauen Tee, laues Wasser genießt man nicht. Heißen Tee ja. Oder kalten, heißes Wasser oder kaltes Wasser. Aber laues Wasser genießt man nicht. Ist abscheulich. In dieser Stadt war auch eine Universitätsklinik, die in aller Welt bekannt war, für das die Ärzte dort Spezialisten waren für die Augen und Augenkrankheiten. In Laodicea wurde die beste Augensalbe produziert. Und zu dieser Klinik gingen alle Menschen mit ihren Augenkrankheiten und mit ihrer Blindheit. Da bekamen sie ganz besondere Augensalbe. Der Herr Jesus, wenn er zu uns redet, dann redet er in unsere Sprache. Das ist für mich immer wunderbar. Zu Pfingsten sprach der Geist Gottes durch die Apostel in allen Sprachen, die dort zugegen waren. Das waren nicht Zungen, die man nicht verstehen konnte, sondern das waren die Sprachen derer, die zugegen waren. Und in Erweckungszeiten staunt man, wie Gott zu den Menschen redet und wie jeder das Reden Gottes verstehen kann. Natürlich bekehrt sich nicht jeder Hans und Franz. Auch zu Pfingsten waren da einige Spötter. Und Spötter wird es geben bis zum Tag des Gerichts, wo Gott endgültig sie für Zeit und Ewigkeit verdammen wird in die ewige Pein. Wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht gelöscht wird. nach den Worten des, der sagt, ich bin der wahrhaftige Zeuge. Ich bin der Amen. Und was er sagt, ist gewisslich wahr. Daran kann keiner rütteln oder rühren. Das bleibt für alle Zeiten bestehen. Wenn der Herr Jesus mit den Menschen sprach, sprach er in ihrer Sprache. Wenn er mit den Bauern sprach, dann sprach er vom Weinstock, von den Reben, von den Samen, vom Steinigen und so weiter, vom Wasser. Und so redet Gott heute noch. Er kann zu den Theologen sprechen. Er kann zu den Ärzten sprechen. Er kann zu der Hausfrau, zu dem Alkoholiker, den Drogensüchtigen, zu den Kindern auf erstaunliche Art und Weise, dass jeder das kapiert. Vor einiger Zeit wurde eine Christin operiert in Südafrika. Und dieser berühmte Arzt, der die große Operation gemacht hat, wo die Frau zwischen Leben und Tod war, kam der Mann aus dem Operationszimmer, der Arzt, der nicht Christ war. Er ging zum Mann und sagte, es ist doch wunderbar, einen Christen zu operieren, der nicht hurt, der nicht raucht, der kein Alkohol zu sich nimmt. Er sagt, das kann man am Fleisch sehen. Einer der besten Chirurgen Südafrikas. Der streikt, sagt, ich operiere kein Rauche. Und wenn es der größte Mann ist, der eine Operation haben will, dann sagt er, nein, ich vergeude meine Zeit nicht an Sie. Hören Sie damit auf. Und kein Säufer oder Drogensüchtige. Er sagt, das ist kein Genuss, an dem herumzuschneiden. Die Sprache des Arztes, der sieht das. Trotzdem er nicht die Bibel liest, liest er das Fleisch des Menschen und das zeugt. Aber leider habe ich keine Zeit, darüber zu reden, sonst müssten wir bis morgen früh hier bleiben. Und ich glaube, Sie sind doch keine Eulen. Sie schlafen nachts und arbeiten am Tage. Dann will ich es kurz fassen. Nun zurück zu dieser Gemeinde. Diese Gemeinde, die in diesem Wohlstand lebte, die reichste Stadt dieser sieben Städte. Der Herr kommt und redet zu ihnen. Er tadelt sie. Er straft sie. Warum? Er sagt, ihr seid weder kalt noch heiß. In der griechischen Sprache heißt es kochend heiß, glühend heiß. Die sind Worte, die man schwer verstehen kann. Immer wieder sage ich, Herr, hättest du dieses nicht gesagt, glaubte ich es nicht. Wenn es ein Mensch gewesen wäre oder nur ein Apostel, dann hätte ich gesagt, du übertreibst, du gehst zu weit. So etwas gibt es doch nicht. Dass Liebe kalt oder heiß als lau. Kalt, das ist eine rohe Heide. Kalt, das ist ein Gottlose. Und dass Jesus Christus sagt, ein lauer Christ ist ihm angenehm, ist ein kalter Christ, ein kalter Mensch, ist ihm angenehmer als ein lauer Christ. Bei uns in Afrika war ein Mann, ein Deutscher, der lag im Sterben. Dann kam der deutsche Konsul zu ihm. Er war in einem Unglück. Er sagte, du, sag mir mal, bist du evangelisch oder römisch-katholisch? Er sagte, ich bin nichts. Gar nichts. Aber man sagte ihm, dass es sehr schwer um ihn stand und dass er wohl nicht überleben würde. Mein eigener Bruder, leibhaftiger Bruder, der sagte, Erlo, jeder Knochen in seinem Körper scheint gebrochen zu sein. Und so lag dieser Mann da. Aber dann sagte dieser gottlose 30-Jährige, sagte, bringt mir mal einen Gottesmann. Und als der kam, da sagte, du, ich bin in großer Not. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, vor Gott zu erscheinen. Mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Kannst du mir helfen? Und der Mann konnte ihn zu Jesus Christus führen. Und als der deutsche Konsul wiederkam, sagte, ich habe gesagt, ich bin nicht römisch-katholisch, ich bin nicht evangelisch, aber seit gestern Abend bin ich ein Christ. Und mit diesem Christus gehe ich in die Zukunft hinein. Jesus sagt, lieber kalt als lau. Ein Ruheheide, der sagt, ich bin nichts. Und er wollte auch nichts von Gott wissen. Der stritt mit seiner Mutter, die eine Witwe war, und sagt, ich will nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Lass mich allein. Aber als Gott ihn am Kragen fasste, da griff er um sich und hatte gar nichts, woran er sich festhalten konnte. Und er sagte, gibt es einen Gottesmann? Lass den zu mir kommen. Und er sagte, was soll ich machen? Nun ist es schwer zu begreifen, wenn man die Heiden sieht, die gottlosen Menschen, und dass das Wort sagt, dass Jesus sagt, lieber ein roher, gottloser Heide, als ein lauer Christ. Das bedeutet ein halber Christ. Wir könnten ja sagen, ach, der ist Gott angenehmer, weil der weiß wenigstens etwas vom Evangelium. Der andere weiß gar nichts, ist gottlos. Aber Jesus sagt in diesem Schreiben, da ist eines, das er nicht ertragen kann. Eines, das ihm kränkt. Wir sagen in Afrika, das ihn krank macht. Und das ist ein lauer Christ, der nicht glühend, nicht eifrig, nicht kochend heiß ist. Der keine glühende Liebe, der kein heißes Verhältnis hat, ein warmes Verhältnis mit dem lebendigen Gott. Und er sagt, darum werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sind harte Worte, dass Jesus sagt, es genügt ihm nicht, wenn ein Mensch in ihm ist. Und wenn er in ihm ist, wird er ihn ausspeien, weil er nicht heiß und kochend im Glauben ist. Das sagt Gott gleich, als er diese Gemeinde begrüßt. Er sagt, dies sagt der wahrhaftige Zeuge. Dies habe ich gegen dich. Du bist lau. Ach, wärest du doch kalt, wärst du doch unbekehrt, wärst du doch kein Christ, gingst du doch lieber nicht in die Kirche. Das wäre mir angenehme. Aber weil du in mir bist, aber lau, werde ich dich ausspeien. Dann fährt er fort und sagt, du aber sagst, nun lass uns mal hören, was diese Gemeinde und diese lauen Christen sagten. Du aber sprichst, ich bin reich, ich habe genug, ich bin zufrieden. Mir fehlt gar nichts und unsere Gemeinde fehlt gar nichts. Ich bin zufrieden mit dem, was wir haben. Wir brauchen nichts mehr. Wir sind reich. Ja, die anderen, die haben nicht das Licht, das wir haben. Und nicht die Erkenntnis. Und nicht die Unterscheidung. Aber wir... Und ich bin reich beschenkt und begnadigt. Ich brauche nichts. So redet der laue Christ. Ich bin reich. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das genügt mir. Gibt es solche hier unter uns, die diese Sprache reden? Ich bin reich. Was fehlt mir? Ich habe ja alles. Ich bin ja getauft, ich gehe zum Abendmahl, ich lese auch meine Bibel, ich bete auch, wenn ich zu Bett gehe und wenn ich aufstehe. Das genügt doch. Dann gehe ich noch jeden Sonntag in die Kirche, gehe auch zu der Gebetsstunde und Bibelstunde. Ich bin doch reich. Damit bin ich zufrieden. Was gibt es mir? Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts. Und er sagt, du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich, arm, blind und bloß bist. Wie kann der Mensch sich doch täuschen? Aber besser gesagt, wie kann der Christ sich täuschen? Paulus schreibt an die Korinther. Er sagt, es gibt unter euch Sünden, die es nicht einmal unter den Heiden gibt. Von sexuellen Sünden. Wo ein junger Mann gesündigt hatte mit seiner Stiefmutter. Die Frau seines Vaters. Und Paulus sagt, unter den Heiden gibt es das nicht einmal. Es gibt manche Sachen unter den Christen, die es nicht unter den Heiden gibt. Wir haben ja gehört, wie der Name des Herrn gelästet wird unter den Heiden wegen die Christen. Und dass die Christen sagen, die Heiden sagen, schaut euch die Christen an, den Zank, den Streit. Schaut mal an, wie die leben. Schaut mal an, was sie sagen. Trotz allem frommen Schein, so sieht ihr Leben aus. Und dann wird der Name unter den Kalten, sogenannten Kalten, gelästet. Und dass sie das Christentum hassen und sagen, mit dem Zeug wollen wir nichts zu schaffen haben. Und der Herr sagt, ihr täuscht euch in solchem Maße, dass ihr sagt, euch fehlt gar nichts. Aber Gott im Himmel sagt, ihr seid blind, mit Blindheit geschlagen. Ihr seid arm, geistlich arm, trotzdem ihr in den größten Wohlstand lebt. Ihr seid elend und jämmerlich, trotz eurer Zufriedenheit. Dann sagte, ich rate dir, komm und kaufe Gold von mir, Gold, das in dem Feuer gereinigt ist. Liebe Freunde, wenn Sie mal wieder nach Südafrika kommen oder dahin gehen sollten, dann bitten Sie, dass Sie zu einer Goldmine gebracht werden. Dass Sie nur die Glut mal fühlen, die das Gold zerschmilzt, dass es wie Wasser fließt. Es ist aber eine rote Glut. Da braucht man die größte, die höchste Glut dazu, sodass der Stein, die Steine und das Gestein flüssig wird und fließt. Und vielleicht wird es uns Christen zu heiß. Ach nein, das ist zu anstrengend. Das kostet zu viel. Davor sehe ich keine Chance. Dafür bin ich nicht bereit. Lauheit ist angenehm. Wir können uns ja nicht in kochendes Wasser baden. Da verbrennen wir. Da verbrennen wir unsere Finger. Aber laues Wasser ist sehr angenehm. Das Kalte gefällt uns vielleicht auch nicht. Aber wenn es zum Trinken kommt, wollen wir das Laue auch nicht. Und der Herr Jesus gebraucht das Äußere, um das Innere zu erleuchten. Und sagt, seht ihr, wie es bei euch ist? Ihr seid in der reichsten Stadt. Da ist viel Gold, da sind die Banken, da ist das Geld aller Welt. Aber trotzdem seid ihr arm. Aber ich sage, kommt zu mir, ich bin die himmlische Bank. Und kauft das kostbare Gold, das gereinigt wurde im Feuer. Lieben Freunde, wir können sagen, was wir wollen. Um ein glühender, echter Christ zu sein, kostet etwas. Sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Und das ist nur Gnade Gottes, wenn ein Christ bereit ist und sagt, so, ich bin jetzt nicht mehr zufrieden mit diesem, ich will das, was aus dem Feuer kommt. Und das kostet etwas. Das kostet, dass wir uns beugen. Das kostet, dass wir bekennen, dass wir unsere Sündhaftigkeit, unsere Lauheit erkennen und bekennen. Und dass wir mit unseren Sünden ans Licht kommen. Und dann sagte, und dass ihr kommt und das reine Kleid bekommt. Das Leben ist nicht rein. Es ist beschmutzt. Es hat viele Flecken. Und Jesus will eine Gemeinde, die fleckenlos ist. Eine Gemeinde ohne Fehl und Runzel und Flecken. Auf dieser Reise erzählte ich von einem südafrikanischen Mädchen, das heiratete und hatte ein wunderbares Brautkleid. Und kurz vor der Hochzeit, als sie nach dem Kleid sah, sah sie, dass da einen Flecken war. Das Verhältnis mit dem Mädchen und der Mutter war sehr gut. Nicht wie es oft ist, dass das Verhältnis der Kinder mit den Eltern nicht gut ist. Mit der Mutter und mit dem Vater, dass das nicht gut ist.
So kann es auch sein, in sogenannten christlichen Häusern, wo nicht alles stimmt. Wo das Herz des Vaters sich nicht findet mit dem Herzen des Sohnes und das Herz des Sohnes nicht mit dem des Vaters. Aber beide nennen sich Christen. Und dieses junge Mädchen lief zur Mutter. Sein gutes Verhältnis, wenn die Kinder mit den Eltern fertig werden und die Eltern mit den Kindern. Und dafür können wir ja jetzt auch Gott danken. Eine Mutter hier in Deutschland sagte, seitdem AIDS um uns ist, so bleiben meine Töchter immer zu Hause. Vor dem flogen sie immer aus. Aber jetzt bleiben sie zu Hause. Wie AIDS doch auch was Gutes mit sich bringt, nicht? Wer in Unsittlichkeit lebt, muss damit rechnen, dass das nächste Mal, wenn er sündigt, AIDS-positiv, HIV-positiv sein kann. Aber hier ist es ja noch nicht so schlimm in Afrika. Bei uns in Durban, am Indischen Ozean, haben sie jetzt herausgegeben, dass 27% der Frauen AIDS haben. Und die jüngste Mutter war 10 Jahre alt. Und sie hat AIDS und ihr Kind. Wir leben in einer Zeit der Unsittlichkeit. Eine Zeit, die faul ist, die schlimm ist, wo Menschen sich nicht selbst beherrschen können und die Lüste des Fleisches vom Teufel hin und her getrieben werden im Herzen und im Fleische des Menschen. Dass es erschütternd ist, dass es konservativ gerechnet bei uns. Also man rechnet, dass jede dritte Person AIDS hat. Und es breitet sich noch immer mehr aus. Der Tod ist der Sündelohn, sagt die Bibel. Das bedeutet nicht, dass jeder AIDS-Kranke gesündigt hat. Denn es gibt ja auch andere Arten, wie man die Krankheit bekommen kann. Der Arzt oder die Krankenschwester oder durchs Blut, da hat der Mensch nicht gesündigt. Aber, und die Kinder, die unschuldigen Kinder, die geboren werden, das ist herzzerbrechend. Aber da ist eine Art und Weise, wie man das überkommen kann. Und das ist, dass man fernbleibt von allem Unsittlichen. Und dass man treu ist in der Jugend und im Eheleben. Und das segnet der Herr. Wenn alle Welt treu sein würde, würde es in ein paar Jahren kein AIDS mehr geben in der ganzen Welt. Und der Herr sagt, du sagst, dir fehlt nichts. Aber ich sage dir, nun lieben Freunde, das Entscheidende ist nicht, was wir sagen, sondern was Gott sagt. Und jeder Christ sollte auf seine Knie gehen und sagen, Herr, was sagst du mir? Was sagst du mir? Wie siehst du mich? Und dass wir uns im Lichte Gottes sehen und im Lichte des Wortes Gottes. Und dass das Wort Gottes das Ausschlaggebende ist in unserem Leben. Und Gott sagt, komm zu mir und bekommt das reine Kleid. Und dieses Mädchen ging zur Mutter, lief zur Mutter. Mit Tränen sagte sie, Mutti, ich bin nicht bereit, meinen Bräutigam entgegenzugehen mit einem Kleid. Und wenn es das beste Kleid ist, mit einem Flecken. Die Mutter, die tröstete die Tochter und sagt, Kind, das wird schon zurechtkommen. Sie sagt, ich werfe dieses Kleid weg. Und kaufe mir ein neues. Wenn dieser Flecken nicht getilgt wird. Und dann ging es hin und her und fuhren sie zur Stadt und suchten alle Mittel, die besten Mittel. Das hat was gekostet. Ein teures Mittel, um den Flecken zu tilgen. Und zuletzt sagten sie, Gott sei Dank, es ist uns gelungen. Der Flecken ist getilgt, der Flecken ist weg. Und dann konnte sie freudestrahlend ihrem Bräutigam entgegengehen. Das war für mich eine Lektion. Wenn ein junges, irdisches Mädchen nicht bereit ist, ihren Bräutigam entgegenzugehen mit einem kleinen Flecken am Kleid, wie viel mehr sollten wir, Brautgemeinde Jesu Christi, nicht bereit sein, unseren himmlischen Bräutigam entgegenzugehen mit ein beschmutztes Kleid und Gewand. Mit allen Flecken. Blutige, schmutzige, schwarze, gelb und was nicht alles. Vielleicht sogar ein zerrissenes Gewand. Und wir meinen, dass wir wie eine Braut neben ihm stehen werden, wenn die Hochzeit des Lammes gekommen ist, vor Gottes Thron und den heiligen Engeln, dass wir damit vor Gott stehen werden. Wir werden damit nicht vor Gott bestehen, lieben Freunde. Und wenn sie damit zufrieden ist, der himmlische Bräutigam ist nicht damit zufrieden. Das lehrt die Bibel uns ganz klipp und klar und macht uns ganz deutlich. Und er sagt, komm, kaufe dieses Gold, kaufe dieses Kleid. Und ein weißes Kleid, damit muss man sehr vorsichtig sein, weil der kleinste Flecken, der zeigt, gleich sieht man etwas, was nicht rein ist. Jeder, der ein weißes Gewand hat, jede Frau mit einem weißen Kleid, die weiß, was das bedeutet. Das zeigt den Schmutz so leicht. Da muss man vorsichtig sein. Und wenn man das geistliche Gewand dann hat, das weiße Kleid, da kann man nicht reden, wie man will. Da kann man nicht jähzornig werden, wie man will. Da kann man nicht einfach gehen, wie man will. Das heißt wachen und beten. Vorsichtig sein, sogar in unsere Gedankenwelt. Da kann nicht irgendetwas herumschwirren. Denn wenn Jesus kommt, ist er ja auch ein Richter der Gedanken. Und vor Gott ist ein Gedanke wie eine Tat. Und er sagt, wenn du eine Frau siehst, ihre zu begehren, hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wie viele Ehebreche gibt es nicht in der Welt? Und wir behaupten, dass wir das ewige Leben haben. Und lesen Sie mal das Wort Gottes, was vom Ehebrecher gesagt wird und was das Urteil sein wird für solchen. Und er sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber wenn ein Mensch mit seinem Bruder redet und ist erregt und gebraucht unfreundliche Worte, lieblose Worte mit seinem Bruder, dann hat er den schon getötet. Dann sind seine Hände blutig. Und wir wissen, dass ein Brudermörder nicht das ewige Leben hat. Und darum sagt Jesus Christus, wenn du zum Unteraltar kommst und gedenkst da, dass dein Bruder etwas wider dich hat, lass die Gabe. Gott will sie nicht haben. Geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und wenn du dich versöhnt hast, dann bring deine Opfergabe. Sie können sagen, ja, ich habe aber nichts gegen ihn, er hat was gegen mich. Und das kümmert mich nicht. Ich gehe weiter mit meinem Gottesdienst. Ich gehe weiter mit meinem Beten. Ich verlasse diese Gemeinde und gehe zu einer anderen Gemeinde und mache da fromm weiter. Die ganze Sache ist ein Zirkus. Und Gott sagt, mit deinen Gebeten, mit deinem Lobpreis, mit deiner Opfergabe der Anbetung will ich nichts zu tun haben. Versöhne dich mit deinem Bruder zuerst. Bringe deine Sache mit deinem Bruder. Oder sei es Vater, oder sei es Tochter, Sohn oder Mutter oder Oma. Bring das erstmal in Ordnung. Die hat was gegen dich. Und dann komme und bringe deine Gabe. Liebe Freunde, können Sie nun verstehen, dass Gott sagt, du sagst, dir fehlt nichts. Du bist aber elend, jämmerlich, bloß und nackt. Komm, lass es dir etwas kosten. Das Christentum soll keine billige Sache sein. Da ist nichts so teuer, nichts so wert, wie ein wahrer Christ zu sein. Nicht so edel. Leuchtende, klare, als der klarste und leuchtendeste Diamant. Das Christsein ist eine edle Sache. Aber leider haben wir es zu einer billigen Sache gemacht. So billig, dass die Gottlosen und die Heiden es verachten. Aber davon müssen wir uns bekehren. Davon müssen wir Schluss machen. Er sagt, das reine Kleid und das beste Kleid für den, der seinen letzten Blutstropfen für sie gegeben hat. Meinen Sie, das kostet zu viel? Schauen Sie doch nur nach zum Kreuz. Wir haben ja gerade Karfreitag gefeiert. Haben Sie da erkannt, was es Jesus gekostet hat? Der Preis, den er bezahlt hat für Sie? Ist das zu viel erwartet? Wenn Jesus Ihnen sagt, komm zu mir und kaufe das teure Gold, das gereinigt wurde im Feuer, das reine Kleid. Und dann sagt er, die Augensalbe. Das mussten die Laodizeer klar erkennen. Die hatten Krankheiten, die dazu dienten, dass sie erblindeten. Dann wurden sie kurzsichtig. Dann hatten sie keinen Blick mehr für die Zukunft. Da sahen sie nicht, was in die Ferne auf sie loskam. Sie erblindeten. Und er sagt, komm zu mir und kauft kostbare Augensalbe, so dass ihr sehend werdet. Und dann geht er weiter und sagt, wer überwindet, sagt die, die ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Was kostet es, um dieses Gold zu bekommen? Was kostet es, dieses weiße Kleid zu bekommen? Was kostet diese Augensalbe? Er sagt, sei eifrig und tue Buße. Wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Wer überwindet, den werde ich erretten. Und der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Was müssen wir überwinden? Dieses. Unsere Lauheit. Dass wir eifrig werden und Buße tun. Was ist Buße? Buße ist Sinnesänderung. Dass wir eifrig sind in dem, dass wir unseren Sinn verändern. Dass das aufhört. Dass wir zufrieden sind mit unserem jetzigen Zustand. Dass wir nicht länger zufrieden sind mit unserer Lauheit, sondern dass wir brennend sind für die Sache Gottes, für das Evangelium Jesu Christi. dass wir ein Herz haben für Gott, dass wir eifrig sind, so wie der Herr Jesus als eine Peitsche gemacht hat und die Rinde und Schafe und Tauben und die Menschen zertrieben hat aus dem Tempel. Das gibt es ja heute auch schon. Gestern haben einige unserer Brüder die Kirche gesehen in Basel, wo schon eine Sau in die Kirche war und Tiere dort waren, Katzen und Hunde. Was er wohl sagen würde, wenn er heute käme. Ganz gewiss würde er die Peitsche nicht zurücklassen. Mit solchen Umfug. Aber das geht noch, wenn eine Sau in die Kirche ist. Aber wenn der Mensch zur Sau wird. Und wenn der Mensch nicht mehr so lebt, wozu er geschaffen ist, im Ebenbilde Gottes, sondern wie sich wie ein Tier benimmt. Und der Herr sagt ja, wenn ein Christ rückfällig wird, denn und wieder die Welt lieb gewinnt, dann ist er die Säue gleich, die gereinigt waren und sich wieder im Kot wälzen. Und wie die Hunde, die das Ausgespierne wieder fressen. Das sind rückfällige Christen. Die folgten Jesus, aber heute haben sie, liebäugeln sie mit der Welt, sind rückfällig geworden. Ihr Christen tun eine halbe Sache. Mit einem Fuß im Reich Gottes, mit dem anderen Fuß in der Welt. Ein geteiltes Herz mit dieser Hand an Jesus und mit dieser Hand an den Teufel. Und dann ist man wie eine Frau, die zwei Männer hat. Ist für jeden Mann eine Gräueltat. Und wenn es für uns Männer schon so ist, wie ist es für den himmlischen Mann, der heilig ist und der eifrig ist und eifersüchtig ist, der sagt, ich will alles haben oder gar nichts. Nun, lieben Freunde, wie sieht es bei uns aus? Ein Tag, der kommt, jeden Tag sind wir einen Schritt näher. Wie bald kann Ihr Ende schon sein? Sind Sie bereit, den himmlischen Bräutigam entgegenzugehen? Haben Sie das Gold gekauft von ihm? Tragen Sie dieses weiße Gewand? Jeden Tag der Woche? Haben Sie die Augensalbe gebraucht? Hat Gott Sie erleuchtet? Sind Sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen? Haben Sie schon in allem Eifer Buße getan, dass Sie nicht in dem Träge sind, sondern eifrig und sagen, hey, was sagst du uns? So muss es sein. Ich sage ja und Amen zu dem. Eifrig in dem, dass wir unseren Sinn ändern, dass wir nicht mehr die Gesinnung haben, die wir hatten. Dass die Frau vom Mann sagen soll, der hat sich total verändert. Der Mann von der Frau, die Eltern von den Kindern und die Kinder von den Eltern, das bezeugen können. Des Vaters Sinn hat sich vollkommen verändert. Und er ist eifrig in dem. Eifrig. Wenn der Mensch erkennt, dass mein Leben vor Gott nicht in Ordnung ist, dass Gott etwas mehr erwartet von einem Christen, als was ich bezeuge und was ich sage und lebe. Und dass der Standard der Bibel höher ist als mein Lebenswandel, den ich lebe und führe. Und dann keine Zeit vergeude. Fleißig bin, um Buße zu tun. Wer wird diesen Raum heute Abend verlassen, ohne Buße getan zu haben? Müsste ich Sie aufrufen und sagen, wer sind die, die das wollen? Und wer sind die, die sagen, ja Herr, ich komme zu dir. Herr, ich bin schuldig. In der Vergangenheit habe ich auch wohl gedacht und gesagt, ich bin ganz zufrieden. Ich danke Gott für, was ich habe. Und zwar nicht die Sprache des Paulus, dass er sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Ich jage dem, ich vergesse, was da hinten ist. Und wie viele Menschen halten sich auf mit dem, was da hinten ist und liebäugeln mit dem? Sind wie die Kinder Israel, die aus Ägypten geführt sind. Und als sie aus Ägypten waren, da verlangten sie zurück zu den Fleischtöpfen und zu dem Knoblauch. Das stinkende ägyptische Knolle. Sie verlangten zurück. Sie waren aus Ägypten, aber Ägypten war nicht aus ihnen, sondern innen. Sie sind Christ, nicht mehr in der Welt, aber die Welt steckt in ihnen. Raus damit! Kaufen Sie das teure Gold. Sind Sie dazu bereit? Anfangs dieses Jahres haben wir unsere Schule, 540 Kinder so begonnen. Ich habe gesagt, Kinder, hier sind vier Männer. Der erste mit seinem Buch, der schreibt nieder alle die, die für Gott leben, von ganzem Herzen. Und ihr, die ihr von ganzem Herzen für Gott lebt, geht zu dem, das eure Namen niederschreibt. Der zweite Mann, ihr, die ihr sagt, ja, wir sind Christen, aber schwache Christen, kommt zu denen. Heute ist der letzte Tag, dass ihr schwach sein sollt, ihr sollt stark sein. Und der dritte, für die, die noch nicht Buße getan haben, ihren Sinn noch nicht verändert haben. Sie reden noch, wie sie vor dem redeten. Sie wandelten. Sie haben dieselben Freunde. Und sie tun dieselben Sachen. Kommt zu den Dritten, dass eure Namen niederschreibt. Und die, die sagen, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Die Bibel soll nicht das Ausschlaggebende sein in meinem Leben. Mit dem will ich es nicht ernst machen. Geht zu dem. Ich habe gesagt, es ist Zeit, dass wir wissen, wo jeder steht. Wo stehen sie? Liebe Väter, Brüder, Mütter, Schwestern, Kinder, wo steht ihr? Im Lichte des Wortes Gottes an die Gemeinde zu Laodicea. Möge Gott schenken, dass wenn der Tod kommt, dass er nicht sagt, ich werde dich ausspeien. Und dass Jesus sagt, ich werde nicht ruhen, bis ich dich ausgespien habe. Ein jeder unter uns weiß, was wohl, was Erbrechen ist. Da hat man etwas hier in der Brust. Dann fühlt man nicht gut. Nachdem man erbrochen hat, ist man erleichtert. So, und ist es raus. Und der Herr Jesus sagt, ihm wird es leichter werden, wenn er sie losgeworden ist. Erbrochen hat. Ein hartes Wort. Möge das Urteil nie über sie kommen. Nie. Ob wir uns heute Abend nun zum ersten oder zum zweiten sehen. Oder auch zum letzten. Aber das schadet nichts. Aber das, was Gott sagt, das ist das Ausschlaggebende.